Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
Ja, hallo, Baki Irmak, Fondsmanager von The Digital Leaders Fund.
Euer neuestes Thema, beziehungsweise eines eurer neueren Themen, über das wir auch schon gesprochen haben, ist ja Asien mit dem EM Digital Leaders Fund. Baki, da kann man ja fast sagen, dass ihr da schon etwas Timing-Pech hattet. Nicht lange nachdem der Fonds gestartet ist, gab es in China das, was wir als Didi-Desaster bezeichnet haben. Fahrdienstvermittler Didi ist gegen den Willen Chinas in den USA an die Börse gegangen und bekommt deshalb, sagen wir mal, den Zorn Chinas zu spüren. Chinesische Aktien sind allesamt und im speziellen Technologieaktien seitdem auf der Talfahrt. Natürlich sind einige von denen auch bei euch dabei. Die Performance sieht also nicht allzu gut aus. Baki, wie siehst du dieses Didi-Desaster in Zusammenhang mit eurem Fonds?
Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut beschrieben. Das Timing war sicherlich nicht das Beste. Wir haben den Fonds im April aufgelegt. Das Desaster in China fing ja eigentlich schon etwas früher an. Die Internetwerte, die Digitalwerte in China, insbesondere die in den USA gelistet sind, haben wir deutlich nachgegeben nach der Rallye Anfang des Jahres. Und dann schien es so zu sein, dass die Anleger sich ein Stück weit gewöhnen an diese neue Regulierungswut und die Regulierungslust in China. Und dann kam Didi. Und das Listing ist, wie du schon sagtest, gegen den Willen der chinesischen Regierung und der unterschiedlichen Behörden dort passiert. Und offensichtlich hat Didi das komplett unterschätzt, was für eine Gegenwehr es da gibt von diversen Behörden gegen dieses Listing in USA. Ja, und danach brachen praktisch die Dämme, doch die ganze Diskussion um Decoupling, um Homecoming chinesischer Unternehmen, um Delisting in USA. Das war ist wieder jetzt ein hochaktuelles und relevantes Thema. Und dieses Mal wird es sehr ernsthaft geführt. Ich glaube, wenn du erlaubst, gehe ich mir so ein bisschen auf das ein, was das hier eigentlich eingeleitet hat, damit man das vielleicht in dem Kontext ein bisschen besser versteht. Du kannst dich vielleicht erinnern, wir hatten darüber auch gesprochen. Letztes Jahr im Mai hat der US-Senat ein neues Gesetz durchgewunken, was der SEC erlaubt, in die Bücher von ausländischen Firmen zu schauen, die in den USA gelistet sind. Also die müssen mehr oder weniger die Hosen runterlassen. Insbesondere gilt das für chinesische Unternehmen, die in den USA gelistet sind. Und wir reden da über eine Marktkapitalisierung von über 2 Billionen Dollar. Der Kongress hat dieses Gesetz dann verabschiedet im Dezember 2020. Das Gesetz sieht also auf der einen Seite vor, dass die Regulierungsbehörden in den USA Zugang zu allen Details haben, Zugang zu der Rechnungslegung von chinesischen Unternehmen, und diese Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie nicht gelenkt werden von den jeweiligen Regierungen. Und beides passt den Chinesen natürlich gar nicht. Deswegen startete man in China sehr, sehr schnell so eine Kampagne Richtung Homecoming. Eigentlich könnten diese Unternehmen ja in Hongkong alle listen. Nichtsdestotrotz haben sich chinesische Unternehmen nicht daran gehalten. Da gibt es auch verschiedene Gründe. Auf der einen Seite ist das US-Listing super attraktiv, weil Liquidität ist sehr, sehr hoch. Das ist sehr, sehr viel Kapital. Auf der anderen Seite ist das Listing auch nicht so strikt wie in Hongkong hinsichtlich Profitabilität und anderen Kennzahlen, die man erfüllen muss, zumindest in Hongkong, um da überhaupt gelistet zu sein. Dazu kommt auch noch, dass die US-Banken deutlich mehr verdienen bei US-Listings als bei Listings in Hongkong. Also es gab da genügend Gründe dafür, dass Unternehmen eher Richtung USA gegangen sind als nach Hongkong. Das ist mit dem Didi-Deal jetzt und mit der Intervention der Cybersecurity-Behörde und der neuen Regulierung, die die Chinesen dann relativ schnell erlassen haben, ist das eigentlich mehr oder weniger jetzt das US-Listing für dieses Jahr wahrscheinlich tot, das Thema, zumindest für datenlastige Unternehmen aus China.
Ja, gab da vorher ja auch schon Ant Financials, also das war ja auch schon so ein Thema, das im Prinzip eine gescheiterte Börsenstory ist. Wie schätzt du denn jetzt die Lage generell bei chinesischen Aktien, die in die USA wollen, ein? Du hast jetzt gesagt, das hat sich für dieses Jahr jetzt erledigt. Es scheint ja eine neue Dimension im Handelskrieg zu sein, würde ich mal sagen, der ja schon lange nicht mehr nur auf den Handel beschränkt ist.
Da sind sich aber die Amerikaner und die Chinesen ja zum ersten Mal einig, zumindest die politischen Akteure. Die Amerikaner wollen keine Listings von chinesischen Unternehmen. Ich meine, über 20 Jahre haben US-Investoren und ausländische Investoren den Siegeszug chinesischer Softwareunternehmen finanziert. Das ist den Amerikanern einen absoluten Dorn im Auge, weil sie China als den größten Wettbewerber und die größte Gefahr jetzt wahrnehmen. Und die Chinesen haben auch kein Interesse, ihre Unternehmen in USA listen zu lassen, zumal sie, die meisten dieser CEOs sind Mitglied der Kommunistischen Partei. Ich meine, die Kommunistische Partei hat ja knapp 100 Millionen Mitglieder. Kein Unternehmen kann es sich leisten, politisch in irgendeiner Weise entgegen der Kommunistischen Partei zu agieren. Das Wohlwollen der Kommunistischen Partei ist eigentlich für das unternehmerische, den thermischen Erfolg in China natürlich auch entscheidend. Aber nochmal, die Chinesen haben auch kein Interesse. Die bringen im Prinzip ihre Börsen deutlich voran mit immer stärkeren Öffnungen und Vernetzungen der unterschiedlichen Börsen im Festland China und in Hongkong mit ja, Northbound, Southbound, Shenzhen, Shanghai, Hongkong. Die Vernetzung kommt deutlich voran. Jetzt, das nächste ist jetzt hinsichtlich auch das ganze Thema Wealth Management. Chinesen können jetzt viel einfacher ja, ihr Kapital nach Hongkong transferieren und dort an den ja, Kapitalmärkten partizipieren. Aber das Entscheidende ist eigentlich Folgendes, denke ich. Das Entscheidende ist, dass die Chinesen auch erkannt haben, dass Hongkong sukzessive die Liquidität bietet und dass viele ausländische Investoren eigentlich egal ist, ob sie jetzt chinesische Unternehmen in den USA kaufen oder in Hongkong kaufen. Und deswegen sehen sie das als nicht allzu große Gefahr und sagen, die chinesischen Unternehmen haben hier eine Ausgleichsmöglichkeit und viele, es gibt ja eine ganze Menge Dual Listings, also Baidu ist in beiden Hubs sind die Aktien gelistet, weil bei Alibaba ist das der Fall, bei Tencent ist das der Fall und es werden jetzt eine ganze Menge Unternehmen nachziehen und die Liquidität dieser Aktien in Hongkong nimmt deutlich zu.
Und deshalb habt ihr auch die Hongkong Stock Exchange bei euch mit dazugenommen. Ist das eine Folge dieser Geschehnisse, will ich mal sagen, oder hattet ihr das davor schon im Auge?
Wir lieben Börsen, passt natürlich auch perfekt in diesen ganzen digitale Zeit, in den Kontext unseres Fonds, unseres Themas. Wir sind ja federführend bei dem Thema digitale Transformation. Die Umsätze in den Börsen sind ja sehr, sehr stark, aber vor allem sind die Börsen einfach hoch profitabel. Also die Free Cashflow Marge bei vielen Börsen ist einfach sehr, sehr hoch. Wir waren bisher ja sehr zurückhaltend bei den Börsen, weil die Bewertungen sind natürlich auch hoch. Aber im Fall von Hongkong Stock Exchange haben wir zugeschlagen. Also Hongkong Stock Exchange war von Anfang an in dem Emerging Markets Fonds enthalten. Aber wir haben den Wert jetzt auch für den Digital Leaders Fund gekauft, weil wir den Hongkong Exchange einfach als den großen Gewinner dieser Entwicklung sehen. Und es ist in der Tat so, dass jetzt viele Unternehmen, die noch dieses Jahr gedacht haben, in den USA zu listen, haben eigentlich nur noch eine Chance, wenn sie listen wollen, nämlich über Hongkong zu gehen. Und ich glaube, darauf fokussieren sich auch die US-amerikanischen Investmentbanken bei dem lukrativen Geschäft mit IPOs chinesischer Unternehmen.
Siehst du denn chinesische Aktien bald wieder anziehen? Ich hatte ja schon gesagt, momentan so ein bisschen Talfahrt, beziehungsweise im Loch, sagen wir es mal so. Die haben schon andere Zeiten gesehen. Ziehen die bald wieder an?
Man muss einfach, wenn man in diesen unterschiedlichen Regionen investiert, muss man einfach sehen, dass in keinem Land für Aktionäre so viel Spaß macht zu investieren wie in den USA. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die US-Amerikaner ihre Börsen einfach lieben. Und auch die Politiker. Die verweisen darauf, dass der Dow Jones neue Rekorde macht, dass der Nasdaq wieder steigt, ob es jetzt Demokraten sind oder Republikaner. Die Amerikaner lieben Aktien. Und sie pushen Aktien. Und deswegen ist es immer so gewesen, dass man in Europa und in anderen Regionen einfach diesen Markt total unterschätzt hat. Und man sieht es ja jetzt wieder, die US-amerikanischen Unternehmen laufen, viele andere Regionen laufen eigentlich nicht. Ja, also in Deutschland ist man ja viel, viel zurückhaltender. Ne? Also wann hat es mal einen Politiker gegeben, der verkündet hat, DAX All-Time-High, super. Bei den Amerikanern ist es so, Dow Jones gut, Konjunktur gut, Consumer Confidence gut und alles prima. Bei den Chinesen ist es so, die setzen sehr, sehr stark eigentlich auf die Konjunktur. Das Allerwichtigste ist für sie, die Konjunktur im Überblick zu haben und dass man ein Stück weit versucht, das zu kontrollieren. Und am Anfang war es, die Wirtschaft ist wahrscheinlich ein bisschen überhitzt. Die Notenbank hat ein bisschen auf die Bremse getreten. Also entgegen dem, was eigentlich in Europa und in den USA passiert ist. Jetzt hat man gemerkt, dass man hat wahrscheinlich das ein bisschen überdreht. Und jetzt hat die Notenbank reagiert mit einer Zinskorrektur. Das auch den Kapitalmarkt jetzt wieder mit mehr Liquidität. Aber sie sind nicht so fokussiert auf die Börsen. Ja, und das ist eigentlich das, worauf eigentlich der Kapitalmarkt ein Stück weit wartet. Nämlich auf ein klares Signal, dass China weiterhin an ausländisches Kapital interessiert ist. Dass ausländische Investoren auch geschützt sind, auch wenn sie über sogenannte VIE-Strukturen in chinesische Unternehmen investieren, dass das endlich mal geregelt wird. Aber anzunehmen, dass jetzt China ihre Politik plötzlich entgegen den Kapitalmärkten machen möchte und die Kapitalmärkte nicht mitnimmt, ich glaube, das ist falsch. Und ich glaube, wenn man daran glaubt Und wenn man dann die Bewertung sich anschaut der Unternehmen und wenn man auch überlegt, inwiefern kann man eigentlich China überhaupt isolieren? Ja, also inwiefern könnte man, was die USA jetzt gerade gemacht haben, mit der Ankündigung Richtung Cyber Security und den Chinesen vorgeworfen haben, dass die Hacker teilweise von ja, der kommunistischen Partei sogar nicht nur geduldet, sondern sogar ermutigt wurden, da diese Hacks zu machen. Man muss einfach feststellen, draußen, wenn man sich die Handelsbilanz anschaut, der Welt mit China, der unterschiedlichen Länder, es gibt deutlich, deutlich mehr Länder, die mittlerweile eine deutlich stärkere Handelsbilanz mit China haben als mit den USA. Also dazu zählt ganz Asien, dazu zählt ganz Afrika, dazu zählt praktisch 80% von Europa und dazu zählt wahrscheinlich 90% von Lateinamerika. Die Abhängigkeit von China ist so groß, oder die Beziehungen, die Handelsbeziehungen sind so groß, dass man China ohnehin nicht mehr isolieren kann. Wenn man diesen Long-Term-View hat und weiterhin daran glaubt, dass die Chinesen auf die Kapitalmärkte setzen und die Bewertungsniveaus von chinesischen Unternehmen sich anschaut, dann wird man mit großer Freude auch heute noch in chinesische Unternehmen investieren wollen.
Aber umgekehrt hattest du gesagt, am meisten Spaß macht's nach wie vor in den USA. Ihr seid ja nicht nur auf China beschränkt. Bevor jetzt der Eindruck entsteht, wollen wir lieber mal noch ein bisschen über die USA sprechen, vor allen Dingen im Digital Leaders Fund. In den USA geht's ja schon richtig ab mit Earnings Season, Berichtssaison. Hast du denn da schon erste Erkenntnisse?
Die Earnings Season läuft sehr, sehr gut. Wir hatten ja Rekord-Earnings, Rekord-Umsatzanstiege im ersten Quartal. Im zweiten Quartal wird es sogar noch besser. Die Analystenerwartungen waren schon sehr, sehr hoch. Die werden aber jetzt nochmal getoppt. Also 85% der Unternehmen, die jetzt berichtet haben, haben bessere Zahlen berichtet als die Analystenerwartungen, die in den letzten Wochen sogar sukzessive nach oben korrigiert wurden. Ja? Das heißt, insgesamt werden die US-Unternehmen sehr, sehr gute Zahlen berichten. Die Banken waren solide, Netflix hat Zahlen gebracht, die bei den Umsätzen okay waren, bei den Subscriptions geht es langsam zurück, das Wachstum. Aber auch das hatten wir so erkannt und so prognostiziert. Insgesamt, ich glaube, Streaming, Gaming und so weiter, die werden ein Stück weit vielleicht enttäuschen. Aber bei vielen Legacy-Unternehmen und bei vielen digitalen Unternehmen sehen wir, dass Q2 einfach sehr, sehr gute Zahlen kommen werden. Und das wird meines Erachtens den Markt weiter stützen. Genügend Kapital ist ja auch da. Also ich bin jetzt für die nächsten Wochen relativ positiv gestimmt für die Märkte.
Wollen wir noch über eine weitere Aktie sprechen, die bei euch neu hinzugekommen ist. Diesmal keine chinesische Aktie, neu im Digital Leaders Fund. Upstart, das ist eine Kreditplattform auf Basis von künstlicher Intelligenz. Was hat euch da überzeugt? Warum sind die dabei?
Uns hat das überzeugt, weil das Produkt etwas anbietet, was für alle Beteiligten gut ist. Nämlich für den Verbraucher, der bei den Banken die Upstart-Lösung einsetzen, weil er bei diesen Banken wahrscheinlich weit höher ist, da an Kredite ranzukommen, dass er tatsächlich auch einen Ratenkredit bekommt, erhält. Und gleichzeitig zu deutlich besseren Konditionen. Für die Bank ist es ein Vorteil, weil über das Scoring-System von Upstart auf Basis von Machine Learning die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredits deutlich fällt, bei den gleichen Konditionen. Gleichzeitig überzeugt uns, dass Upstart jetzt in das viel größere Autokreditgeschäft einsteigt und da ein ordentliches Wachstum eigentlich vor sich hat. Wir glauben, dass Upstart jetzt auch lange genug im Markt ist, so dass sie eigentlich ihre Credit Decision Engine mit so vielen Daten gefüttert haben und unterschiedlichen Stresssituationen ausgesetzt haben, dass diese Engine eigentlich immer ausgereifter ist und sukzessive mehr Banken eigentlich überzeugen sollte, die den nächsten Schritt gehen hinsichtlich der digitalen Transformation, weil man natürlich viel, viel schneller Kredite dann vergeben kann. Man ist nicht auf das FICO-System, also das amerikanische Zufallssystem angewiesen, alleine mit all den Mängeln und darüber hinaus auch noch dem Verbraucher entgegenkommt. Und deswegen gefällt uns Upstart einfach sehr, sehr gut. Und wir glauben, dass das Wachstum des Unternehmens unterschätzt wird. Das war derzeit noch sehr, sehr stark abhängig von einigen wenigen Banken. Wir gehen davon aus, dass das sich sukzessive verbessern wird und sind deswegen relativ positiv für die Aktie. Aber man muss bei dieser Aktie einfach sehen, dass die unglaublich volatil ist, dass da sehr, sehr viele Shortseller unterwegs sind. Und deswegen ist das keine Aktie für Menschen, die gerne ruhig schlafen, sondern es ist wirklich ein sehr langfristiger Bet.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie ruhig ihr schlafen werdet in den nächsten Wochen und Monaten. Wir hören uns ja bald wieder. Bucky, soweit vielen Dank.
Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.